Ich wiederhole mich, das fühlt sich jetzt anders komisch an.
Ja, stimmt. Bei mir auch. Letztes Mal um die Zeit saß ich in einem Auto und hatte einen Eimer bei mir. Aber es
hast du noch gesessen oder schon gelegen?
Ich weiß nicht mehr. Ich habe nicht mehr viel Erinnerung. Ich weiß nur noch, dass ich beim Aufbau noch fröhlich war und dann...
Ach so.
Ja. Ja. Genau. Ja, herzlich willkommen hier zur vierten Jam Night von Hauptsache Grooved samt Podcast-Aufnahme mit einem fantastischen Live-Publikum.
Hast du die bezahlt?
Ja, ich habe gerade die Getränkepreise noch gesenkt.
Ach so. Danke fürs Bescheid sagen.
Danke.
Genau.
Super, stark, ja.
Ach ja, ja, verrückt. Also ich, das war ja jetzt schon irgendwie spannend, auch zu zweit. Und ich möchte nicht wissen, wie es letztes Mal dann war, wo du auf einmal ganz spontan alleine warst. Und,
super.
Ja, unsere Retter vom letzten Mal sind auch wieder da. Also nochmal von mir auch ein Dankeschön, ja, auf jeden Fall.
Ralle, ne, wo Ralle. Ist er? Da, Ralle ganz vorne. Und Marc versteckt sich gerade.
Genau, da, hinter da. Ralle. Genau. Sehr gut. Ralle hat mir heute geschrieben, er kommt 10 Minuten später. Ich sollte mir keine Hoffnung machen. Also ich müsste selber ran. Und genau. Nee, sehr schön.
Ja. Wo wollen wir heute? Achso, wir haben Hörerfragen, ne? Vor allem
vor wir haben zum Beispiel Hörerfragen, aber wir haben auch ganz viel Hörerfeedback. Da war wieder ganz viel los, lass mich gucken. Also der Markus, genau, als Schüler von mir, Markus hat die Dave Matthews Band entdeckt nach unserer Folge. Und
das ist schon ein bisschen bitter, ne? Also quasi nach der Möglichkeit, das zu entdecken, sich das mal wirklich selber anzugucken, also live.
Ja, das auf jeden Fall. Und aber er war sehr angetan von den vielen, vielen Live-Alben, die es gibt. Und genau, wir haben im Unterricht natürlich direkt Ants Marching gemacht. Und ich habe gesagt, ja komm, wir fangen erstmal mit dieser Studio-Version an. Mhm. Aber er hat sich, also er wollte unbedingt auch zumindest die Noten mal haben für diese verrückte Live-Version, die auch du so gut fandest mit den Akkorden und den Slides am Anfang und dem mit dem kleinen Slap-Gewittern, die da kurz drin sind. Und genau. Stark.
Ja, cool.
Du hast auch noch irgendwie Feedback gehabt, ne? Zum Konzertbesuch. Wir hatten ja auch ein paar, war ja Gruppen, Klassenausflug.
Ja, genau, war Klassentreffen. Und bei mir war das ja so, dass zwei meiner Schüler ja einen Tag später in Hannover dann waren. Genau, also wir waren ja donnerstags in Köln, die waren freitags dann in Hannover. Die haben auch eine komplett andere Setlist gehabt. Ich glaube, 20 andere Songs. Also ich glaube, nur einen deckungsgleichen Song irgendwie.
Verrückt.
Ja, total. Und die waren natürlich total angetan. Und Jana, die war ja mit uns dabei, die ist immer noch komplett brainwashed. Also komplett fertig. Aber positiv. Also total inspiriert und kannst da nicht greifen. Ja,
voll gut. Ja, verrückt. Ich habe übrigens heute habe ich so ein Business Book gehört.
Business
Book. Kennst du Purple Cow, kennst du bestimmt auch,
ja,
ne? Dass
ich.
Man
Milka.
Die lila Kuh auf der Weide sein muss, um aufzufallen. Und der hat da ein ganz interessantes Beispiel, da musste ich an die Dave Matthews Band denken. Allerdings hat der Pearl Jam als Beispiel, dass die auf ihrem Zenit damals schon angefangen haben, quasi so einen Haufen sogar 70 oder so Live-Alben zu veröffentlichen, dass die ganz, also ihre Fans quasi, also darum das Business aufgebaut haben und nicht drauf gehofft haben, dass sie in diesem Rock-Pop-Zirkus für ewig leben können. Fand ich auch interessant. Und Dave Matthews Band, ich habe das ja vorher nicht so tief verfolgt wie du, aber das ist schon abgefahren. Die haben ja, ich habe das jetzt so mitgekriegt, weil ich da natürlich so auf so ein paar Sachen geklickt habe in Social Media rund um das Konzert, dass sie quasi zu jedem Konzert ja irgendwie so ein Plakat mit einem eigenen Artwork haben und dann veröffentlichen sie die Setlist und so und dann kriegst du die Kommentare darunter angezeigt und dann hast du ganz viele Amerikaner, die dann posten irgendwie, oh, wie genial, ich kann jetzt jeden Morgen zum Frühstück irgendwie das Konzert von gestern Abend gucken, weil die gerade in Europa spielen, so, ne? Und das ist ja schon abgefahren, hast du ja mir auch erzählt, dass sie, oder in der Folge auch, dass sie diese App haben und du kannst jedes Konzert gucken und auf jeden Fall abgefahrene Band. Und ja, schön, dass wir ein paar Leute da noch mit versorgen konnten, dass man die mal entdeckt.
Infizieren konnten, ja. Ist bei dir nachhaltig noch irgendwas hängen geblieben, was dich besonders weggehauen hat? Jetzt nochmal mit so ein bisschen mehr Abstand, weil wir haben letzte Woche schon was anderes aufgenommen.
Was mich noch mehr weggehauen hat.
Oder also was noch hängen geblieben ist jetzt, weil es ja schon ein bisschen länger her ist wieder.
Ja, die Energie, die die untereinander auf der Bühne haben, ne? Dass das halt so echt ist, einfach. Also man wird halt nicht denken, dass sie es schon so lange machen und so oft, sage ich mal, ne, sondern weiß ich nicht, du würdest halt denken, die sind gerade so, habe ich ja schon gesagt, ne, dass das auch bei dem Drummer so aussah, als wenn der da gerade mit seinen, haben sie den kleinen Jungen aus dem Publikum auf die Bühne geholt und er darf zum ersten Mal mit seiner Band spielen, so mit seinen Heroes, ne, so sieht das halt aus und also diese echte, pure Freude, ich meine, man hat ja auch selber schon mal irgendwie Touren gespielt. Also ich habe nie wirklich Monate am Stück oder sowas gespielt, aber es reicht ja, wenn du 4 Wochen hintereinander mal immer lange Wochenenden spielst mit 3-4 Gigs. Und das, ja, manchmal schleicht sich dann ja auch doch so ein bisschen Routine schon mal hier und da ein und jeder Abend ist anders und so. Und ich glaube, die liefern einfach jeden Abend 110% ab. Und da habe ich so gedacht, da muss man sich auf jeden Fall eine Scheibe abschneiden.
Scheibe abschneiden, aber das liegt ja auch in der Art, was die da für Musik machen. Also ich sag mal, wenn ich jetzt eine Popshow spielen würde mit dem Tour-Schedule, wo wirklich die gesamte Show komplett durchgeskriptet ist, ja, und du weißt, kannst quasi im Augenwinkel sehen, guck mal, 3 Millisekunden, bevor ich auf die Snare haue, drückt der Lichttechniker wieder den Knopf, damit und so ist das da ja nicht. Also, also die schmeißen einfach mal wirklich innerhalb von 24 Stunden spielen eine komplett andere Setlist und selbst wenn die gleiche Song spielen, sind die am nächsten Tag, da kann alles passieren, so, ne? Und ich glaube, das hält schon frisch. Also, witzigerweise, ich habe heute Morgen noch Unterricht gegeben. Marvin war auch da, der kommt gleich auch noch hier zur anschließenden Jam Night. Und ich habe ihn das auch gefragt, so, ob er sich jetzt wieder ein bisschen erholt hat, quasi. Weil er postete, schickt mir auch direkt ein Foto, quasi einen Tag nach Konzertbesuch, saß am Proberaum im Drumset und so. Und und da habe ich ihn an die gleiche Frage gestellt, ob noch was hängen geblieben ist. Dann sagte er, ja, alles ultra krass. Und dann hat er noch ein paar Songs zitiert. Vor allem aber die Energie der Band untereinander. Also genau das Gleiche, was du gerade auch gesagt hast, dass die Sonne, ja, so eine Energie da versprühen und einfach, ja, das so feiern. Zu Recht, ja auch.
Auf jeden Fall. Hast du eigentlich einen Timer gestellt?
Ja, habe ich.
Sehr gut. Ach, einmal mit Profis.
Genau. Timing ist mein Ding.
Genau.
Manchmal.
Dann hatten wir ja letztens einen Hörerwunsch. Da hatte sich jemand gewünscht, wer soll mal eine Rhythmusgruppenanalyse machen.
Der Uli eigentlich?
Das war ein anderer. Das war ein anderer.
Entschuldige.
Zu Inkognito.
Kenn ich immer noch nicht.
Kennst du immer noch nicht. Ich habe es immer noch versäumt, dir was rüber zu schicken. Also vielleicht ist das auch eher ein Bassding, weil die Basslinien so cool sind. Aber ich glaube, die Drums sind eigentlich auch ganz cool.
Ja, schick mal.
Ich schicke dir das rüber. Ja. Und auf jeden Fall hat mir direkt der Nächste geschrieben, ein anderer Uli, genau, Dustin kennt Inkognito nicht, diese Bildungslücke musst du schleunigst schließen, freue mich auch auf eine Analyse. Also da haben wir den Nächsten, der dann noch in die Kerbe haut.
Okay.
Genau. Dann habe ich diese Woche schon 3 Einsendungen zur Mitmachaktion bekommen, aber alle, die jetzt erschrocken gucken, ihr habt ja bis 1. Mai Zeit, also Mitmachaktion, wir haben ja ein Playalong zur Verfügung gestellt, was ihr unter der passenden Folge findet und was wir euch auf jeden Fall auch noch gerne zukommen lassen und wo wir uns total auf eure Basslinie, euren Schlagzeuggroove zu dem Song freuen, um dann wieder zu gucken, welche sensationell unterschiedlichen, coolen Sachen dabei rauskommen. Ich habe gestern mit einem Schüler noch den Song von der letzten Mitmachaktion gemacht, also, beziehungsweise er hat mir sein Ergebnis vorgespielt und ich dachte so, krass, du bist jetzt irgendwie Nummer 20 oder so und wieder, da waren Sachen dabei, die hatte noch keiner. Also es ist erschreckend eigentlich. Das ist schon eine gute Kreativitätskurve. Genau, also der Hendrik ist fertig, der Stefan aus Aachen, den ich bisher auch noch gar nicht kannte, das war ja letztes Mal schon das Coole, dass man mit sehr netten Leuten da ins Gespräch kommt. Er hat die Mitmachaktion auch fertig und schrieb dann auch noch irgendwann, was den Podcast angeht, habt ihr meiner Meinung nach alles richtig gemacht. Heute hat es mir beim Joggen sogar über einen Wolkenbruch hinweggeholfen.
Ja, da gab es einige von den
Genau, auf jeden Fall. Also gern geschehen, würde ich sagen. Genau.
Ja.
Und was habe ich denn hier? Uwe hat noch mir auch geschrieben, viel und ganz dickes Lob für den Hauptsache Groove Podcast. Hör mich jetzt stetig weiter vor, bin bei Folge 32. Irgendwann bin ich auf dem Laufenden. Ihr macht das super. Sehr gute, informative Unterhaltung. Witzig verplackt. Jetzt lese ich nicht weiter,
so persönlich?
Schweben. sonst schweben wir hier gleich mit zu viel Star-Allüren und ich soll dir aber Grüße
stellen. Achso, Grüße zurück. An wen?
Uwe. Genau. Grüße. Und dann habe ich hier, dann steht da kurz und knackig die Folge, damit das Live-Publikum nicht so lange auf die Session warten muss. Aber das hätte ich nicht sagen
sollen.
Haben
wir das gerade eigentlich gesagt? Nein, haben wir gesagt, also für die Menschen, die es am Sonntag dann hören werden, dass wir hier gerade wieder live, das hören die ja, ne, und so.
Ja, ich glaube, das Publikum war zu hören und
Das ist gut.
Das wird schon. Genau, und im Anschluss gleich haben wir eine sehr schöne Opener-Band. Da kannst du was zu sagen.
Ich kann ja gar nicht so viel.
Aber ist ja deine Schülerin.
Ja, schon. Meine Schülerin. Das klingt ein bisschen. Ja, eine Person, die ich begleiten darf. Genau. Gisa spielt mit ihrer Pop und Soul und Funk. Kann man das so sagen? Kann man so sagen, ne? Genau. Coverband Secondhand. Die machen den Opener hier bei der Jam Night. Und danach ist Open Stage. Und wie sind die besetzt? Das ist eine gute Frage. Schlagzeug, Percussion habe ich gerade gesehen, wusste ich gar nicht.
Saxophon wusste ich auch nicht.
Ja, Saxophon wusste ich, aber Percussion hatte ich irgendwie gar nicht mal am Schirm. Gitarre, Keyboard, sowas, ja. und coole Songs.
Ja, ich zum Soundcheck haben sie gerade Set Them Free von Sting gespielt. Und da mache ich im Unterricht immer gerne die Version, die an meinem Geburtstag recorded wurde. Allerdings war es ein trauriger Geburtstag. Es war nämlich der 9/11 in New York. Mhm. Und da gibt es dieses sensationelle Konzert bei Sting auf seinem Anwesen in Frankreich, ist das, glaube ich. Und die Version von If You Love Somebody, Set Them Free, die ist sensationell. Die mache ich gerne im Unterricht. Da ist am Ende so ein krasser so ein Double-Time-Part. Also ja. der ist super.
Ach, genau. Wo du gerade Sting sagst, weil wir ja, wir improvisieren ja gleich ein bisschen, wir probieren gleich mal ein bisschen was aus, weil wir hier ein paar Leute sitzen haben. Also Stichwort Hörerfragen und so weiter und so fort. Aber ja, wir müssen irgendwann mal eine Folge zu Sting oder eigentlich, ich habe das auch schon mal gesagt, wir müssen mal eine Folge zu Session Drummer machen, weil da kam ja vor ein paar Tagen ein Video raus, was ich dir gezeigt habe, ein Interview. Ralle hat mir auch direkt Bescheid gesagt, aber ich hatte es natürlich schon zweimal gesehen. Genau, und da hat er echt ein paar krasse Sachen gedroppt zum Thema Sting. Und das fand ich sehr beeindruckend.
Der gute Josh Fries.
Es geht natürlich um Josh Fries, genau. Und da hat er gesagt, als er dann bei Sting angefangen ist, also er hat den Gig gekriegt ohne Audition und ist dann einfach, also einmal zu einem Gig da hingekommen, hat sich vorgestellt, also als sie quasi noch mit der anderen Band gespielt haben und ist dann 2-3 Monate später irgendwie in die Toskana zur Probe gefahren. Und dann war der erste Song, war so ein, nicht so ein Drummer-Song. Und dann war krass, Dominic Miller sagte mal in einem Interview, Sting hatte viele krasse Drummer, aber zwei, die wirklich alles deklassiert haben. Das waren Vinny und Josh. Und das war super interessant, dass Josh sagte, dass er total aufgeregt war, weil er war der Drummer, der direkt auf Vinny gefolgt ist. Und für diejenigen, die nicht wissen, wer Vinny Colaiuta ist, boah, ist eine Bildungslücke, ist einfach ein Alien, der Typ. Ich glaube, alles andere würde jetzt zu weit führen, das zu vertiefen. Und es war total krass, weil Sting hat am Anfang wohl gar nichts kommentiert. Und dann haben sie den Song Faith gespielt, mit dem langen Titel, also diesen Shuffle-Song. Und dann sagte Josh, das war die einzige Sache, wo er eigentlich Sorge hatte, weil Shuffle ist einfach für Drummer ist ein Mega-Ding, ja. Und wir reden ja hier wirklich über einen Triple-Triple-A-Typ, der wirklich auch da schon ein Resümee hatte, was länger war als der Feed von Facebook. Und dann spielen sie den Song und dann sagte Sting zu ihm, okay, du bist der andere Drummer neben Vinny, der das Ding zum Klingen bringt. Und dann war alles cool.
Ja.
Und ich dachte erstmal so, wow, krass, also dass man überhaupt auf dem Level noch sowas wie so eine Art Druck verspüren kann. Also, aber schon beeindruckend einfach, ne? Und dann aber das dann auch so ein, das war das einzige echte Feedback an dem ganzen Probentag irgendwie so. Aber das war dann auch gut.
Du hast bestimmt auch das Interview mal gesehen, was er zusammen mit seinem Gitarristen gegeben hat, Sting, Dominic Miller.
Ja, ja, klar.
Der hat letzte Woche in Essen gespielt, aber das war der Montag direkt nach den Ferien. Ich wollte nicht den Unterricht direkt schon verlegen, sonst wäre ich da total gerne hingegangen.
Ja,
da erzählen sie auch von dieser Audition und lachen sich auch total schlapp, weil Dominic Miller war so aufgeregt, dass er es irgendwie geschafft hat, zwar die Gitarre anzuschließen und so, aber irgendwas hat er falsch gemacht und es kam nichts aus dem Amp raus und das war eine totale Katastrophe und er dachte so, okay, jetzt ist es alles egal, jetzt darf ich ein Lied spielen und der Traum ist aus, dann schicken sie mich wieder nach Hause und so. Ja. Und dann irgendwie hat es ja dann doch geklappt. Auf jeden Fall lachen sie da heute sehr drüber und ich glaube schon, dass man da auf jeden Fall immer Druck verspürt irgendwie.
Stark. Ich fand es beeindruckend, wie er es erzählt hat und ich habe mir das halt so vorgestellt in dieser Situation und klar, es ist, niemand möchte der Drummer nach wie Colaiuta sein, das ist fair enough, also was soll da noch kommen, also du kannst da dann nichts mehr machen, was jemanden irgendwie beeindrucken könnte, ne, also du kannst halt noch anders sein, aber besser geht nicht mehr, das ist einfach mal ein Given. Und trotzdem auf dem Level, also wir sprechen ja quasi über den Session-Typen neben Vinny so, der letzten 25, 30 Jahre, damals dann der letzten 20 Jahre, krass trotzdem, dass das noch so ein Ding ist, ne? Und dass sich das quasi an einer Sache, ne, also an einer Groove-Art so auch ausmacht, fand ich sehr spannend und auch noch viele andere spannende Sachen. Hört mal und schaut mal rein. Rick Beato ist auch ein toller Typ.
Genau,
und
mit seinem YouTube-Kanal und diesen sensationellen Interviews.
Absolut.
Hat er ein komplettes Business draus gemacht.
Ja, ach, du mit deinem Business-Gedöns, da kommt wieder der BWLer durch.
Ja,
genau, aber wir machen ja so heute sowas wie Hörer- und Hörerinnen-Fragen, haben einige sinnvolle, mehr oder weniger sinnvolle und auch weniger sinnvolle Fragen bekommen. Ich fange mal mit der wichtigsten Frage an. Marvin fragt, ob genug Bier da ist. Kann mal einer nachgucken, das weiß ich gerade nicht.
hat. Ich glaube noch, ja.
Ja, noch ist. Ja, Paul ist auch noch nicht da, dann ist das, passt das schon, ne? Das ist, genau, okay, haben wir abgehakt, ne?
Ja.
Okay, ich fange mal an mit einer Frage.
Fang du mal an, weil die ich habe, die leitet quasi dann schon in den weiteren Teil des Abends über.
Ach so, okay. Ja, die geht auch so ein bisschen ums Jam. Aber wie unterscheiden sich eure also Pascal fragt, wie unterscheiden sich eure Herangehensweisen an, das wolltest du lesen?
Das ist egal, mach. Jetzt sind wir ja schon drin.
An.
Okay. Life is life.
Ja, so ist das. Also, wie unterscheiden sich eure Herangehensweisen an spontanes Jammen? Beispielsweise Open Stage mit Leuten, die ihr kaum oder nicht kennt. Sowas wie hier vielleicht heute Abend. Versus Jammen für Songwriting mit Bandmitgliedern. Du darfst anfangen.
Also das unterscheidet sich, glaube ich, ziemlich, weil der Sinn der Sache ja auch anders ist und das Setting, also bei einer Jam-Session, wo man die anderen nicht oder nicht gut kennt, ich glaube, da hat man unbewusst erstmal immer dieses Ding, bloß nicht negativ auffallen am Anfang, ob man will oder nicht. Und dann ist ja auch Abtasten angesagt. Und es geht ja auch darum, zusammen jetzt was spontan zu kreieren. Das heißt, da versucht man vielleicht jetzt auch, dass die Summe der Teile am Ende so ein bisschen was ergibt und dass man auch vielleicht erstmal versucht, sich einzufügen. Wenn dann alle versuchen, was Verrücktes zu machen, dann ist das halt nicht so cool. Währenddessen man bei einem Songwriting-Prozess, glaube ich, wenn man da erstmal Sicherheitsfußball spielt, sage ich mal so ein bisschen hintenrum, dann kommt man halt zu keinen spannenden Ergebnissen. Da ist dann manchmal wichtig, dass man einfach mal was ganz anderes versucht oder vielleicht auch mal an eine Grenze geht, wo ein cooler Fehler passiert, der dann nachher das Ding ist oder so. Ne? Passiert ja immer wieder auch. Also ich glaube, dass das schon zwei sehr unterschiedliche Arten von Jammen sind, weil das Setting so ist, dass du einmal Leute hast, die vielleicht zusammengewürfelt sind. Einmal kennt man sich, gehe ich jetzt von aus, in der Band relativ gut. Es gibt natürlich auch die Studio-Musiker-Geschichte, wo vielleicht dann mal Leute zusammen gebucht wurden, die sich jetzt gar nicht so gut kennen. Aber da ist ja dann trotzdem auch ein sehr konkretes Ziel, dann hinter am Ende einen Song zu haben. Mhm. Was fällt dir da als erstes ein?
Ich würde sagen, wenn ich mich versuche, da reinzuversetzen, würde ich sagen, dass ich in einem Bandkontext viel beeinflusster wäre in dem, was ich tue. Also, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich verrücktes Zeug mache. Ich will nicht sagen, ich kann gar nicht sagen, ob das dann wahrscheinlicher ist oder unwahrscheinlicher ist, weil ja, wenn man die Menschen kennt und man ja so ungefähr einschätzen kann, vielleicht auch, wie weit kann ich gehen, dass ich das dann vielleicht auch ein bisschen tendenziell eher ausreize, während bei der Open Stage muss ich ja, ist ja meine Funktion, sage ich nochmal, als Schlagzeuger so, trotzdem muss ich ja versuchen, den Laden, den ich gerade nicht kenne, irgendwie zusammenzuhalten. Ja. Das heißt, wahrscheinlich würde mich das erstmal hemmen im Sinne von, wie weit lehne ich mich aus dem Fenster, was potenziell mal ein bisschen komplexere rhythmische Angelegenheiten angeht? Spiele ich mal über den Taktstrich ein bisschen hinaus? Und dann, ich glaube, das ist das eine. Aber so dieses richtig kreative, spannende Zeug, glaube ich, tendenziell passiert bei mir trotzdem eher, wenn ich mit fremden Leuten was mache oder mit Leuten, die ich noch nicht so gut kenne. Weil es dann in dem Moment sich natürlich auch total frisch anfühlt, weil wenn das natürlich Leute sind, mit denen man häufig spielt, dann weißt du, okay, immer wenn ich sowas, keine Ahnung, immer wenn ich ein bisschen mehr Gas gebe, spiele ein fettes Fill und dann dann reagieren die Leute ja auch immer, man neigt ja dazu, dann immer ähnliche Sachen zu machen und deswegen finde ich das eigentlich total erfrischend, eher in den Raum zu kommen, wo ich noch nicht so viele Leute kenne, wo ich vielleicht nur ein, zwei Leute kenne und dann mal gucke, was passiert, aber ich habe kein Tagebuch geführt, wo ich sagen würde, okay, da sind mir jetzt tolle Sachen eingefallen oder sind mir nicht so tolle Sachen eingefallen, im Sinne von, dass ich das, glaube ich, nicht quantifizieren könnte. Nee. Also die Vorbeeinflussung auf jeden Fall viel stärker im Rahmen der Band. Und bei der Session ist es ja auch so, dass man ja auch nie weiß, also so vom, ich sage das jetzt mal in Anführungsstrichen, vom Niveau, das kann ja immer alles sein. Oder es kann auch sein, dass du quasi bei der Besetzung, die sich da gerade mal eben spontan zusammengefunden hat, dass ihr zum Beispiel ein sehr starkes Leistungsgefälle habt. Dann gibt es vielleicht zwei Instrumentalisten, die super, super fit sind. Und dann gibt es zwei oder eine Person, die noch nicht so fit ist und noch am Suchen ist. Das ist das eine Ding. Und dann ist ja die andere Sache als Drummer sowieso. Also im Bandkontext komme ich ganz gerne auch mal später dazu. Wenn du da rumsitzt und du darfst nicht spielen, dann wird 2 Stunden über Töne diskutiert. Das ist schon anspruchsvoll, ja, für so ein ja, zwar nicht diagnostiziert, aber manchmal schon ein gefühltes ADHS-Kind wie mich, ist das schon schwer auszuhalten. Ist eigentlich für alle Drummer schwer auszuhalten, wenn nichts zu tun ist und da wird immer so, was war da für ein Ton und so. Ne? Ja.
Genau, also das ist ja eh die Frage, wie man beim Songwriting-Prozess, ob man da wirklich bei Null anfängt oder ob schon alle mit Ideen dazukommen und so. Und ich glaube, es macht auch noch einen Riesenunterschied, für welche Musikrichtung. Also wenn ich da an meine, ich sag mal, Latin-Jazz-Bands denke, da war irgendwelche Grooves auschecken und so was anderes, als wenn das jetzt, sagen wir mal, wenn es jetzt um Pop-Radio-Format geht, wo du gewissen Gesetzmäßigkeiten, die halt gerade aktuell angesagt sind und was steht im Vordergrund oder so, ne? Das heißt, da hast du natürlich eine ganz andere Art von Kreativität. Und das hast du vielleicht aber auch, wie du schon gesagt hast, bei einer Session ist, glaube ich, am Anfang, wenn du die Leute schon kennst in einer Band, dann kannst du ganz viel einschätzen und ansonsten ist auf der Session oft ja gut Kommunikation, so, wer sind denn wir hier überhaupt und so, ja, ne, was, dass man erstmal die anderen so ein bisschen kennenlernt und dann guckt, was man machen kann. Also dieses Abtasten fällt vielleicht, wenn du die Leute schon kennst, weg einfach. Ne? Also wenn es eine feste Band ist, würde ich sagen, dieses Abtasten fällt weg, was du in einer Session vielleicht am Anfang hast und dann sortiert sich das ja auch oft so ein bisschen nach den Niveaus. Die ersten 2-3 Runden ist das noch wild gemischt und dann siehst du halt, oh, der Typ ist total krass und dies und das. Und wenn der dann beim nächsten Mal auf die Bühne geht, dann trauen sich schon mal die, die vielleicht noch nicht so lange auf dem Weg sind, nicht mehr. Und dafür freut sich jemand, der selber auch sehr fit ist, da noch dazu zu gehen. Ne? Und dann sind ja auch die, vielleicht die Probleme oder die Möglichkeiten der unterschiedlichen Levels dann auch unterschiedlich. Ne? Also ich glaube, dass man, du sagtest gerade, du hättest das jetzt nicht mitgeschrieben, aber ich glaube, man kann das eh nie generell sagen. Es ist ja auch ganz viel Tagesform bei Musik irgendwas. Manchmal gehst du zu einer Session, ist mega und dann gehst du nächsten Monat dahin und irgendwie ist komisch. Keine Ahnung.
Ja, und das ist ja auch das ist ja schon nicht quantifizierbar, weil es ist ja ein Gefühl und auch das ist ja abhängig von allen anderen Sachen, wie es dir an dem Tag, wie es dir an dem Tag gegangen ist, hattest du Stau auf dem Hinweg etc. pp., wie ist der Adrenalinspiegel, bist du gerade eher in der positiven Stimmung, hast du gut gepennt, hast genug Vitamin D gehabt, keine Ahnung, ne? Also, ja, lass jetzt, aber das ist ja so, ne? Und fließt er mit rein in, wie nehme ich gerade meine Außenwelt wahr und natürlich auch beim Jam, wie nehme ich das gerade wahr? Also die eine und dieselbe Sache kannst du an einem Tag total abfeiern und am nächsten Tag fühlt sich das trotzdem irgendwie total unspektakulär an. Ne? Also das Emotionalität ist schon ein Ding auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja, deswegen schwierige Frage, aber eine gute Frage.
Genau, aber ich denke, vielleicht haben wir noch ein paar gute
Fragen. Uli hat eine Frage gestellt. Willst du sie nochmal richtig stellen? Wir haben hier extra so ein Mikrofon. Will das mal jemand an den Uli weitergeben? Und zwar kann er sich noch an seine Frage erinnern.
Das ist super. Wenn man Podcast-Besucher hat, die sagen, ich habe noch mal ein Funkmikro mitgebracht, dann könnt ihr ja die Hörerfragen damit machen. Besser geht's
Grüße,
ja nicht, ne?
Grüße gehen raus an Marvin. So, ja, dann Uli, hau raus.
Ja, passend zur Jam-Session wollte ich fragen, ob es so Standardzeichen gibt, dass man irgendwie sagt, hier noch eine Runde oder noch 2 Runden oder mach mal mehr, mach mal weniger. Ob es so Standard-Zeichensprache gibt.
Standardzeichensprache. Also mir fallen ein paar Sachen ein, wobei da verrückterweise das auch so ist, dass nicht alle Menschen dann das Gleiche mit den Zeichen meinen, was manchmal kompliziert ist.
Das war eindeutig.
Das ist für mich so wie das, also im Deutschen sagen wir ja zu diesen bestimmten Tönen AHC und international sagt man ABC. Und manchmal, wenn dann jemand zu mir sagt, spiel mal ein B, und ich kann den Typen einschätzen. Also ich weiß, das ist jetzt jemand, der ist klassisch sozialisiert, der meint mit B halt das internationale B-Flat. Ne? Oder ich weiß, ja, das ist halt ein Jazzer, wenn der B sagt, dann meint er das deutsche H und so. Also genau, also alle, die ich jetzt abgehangen habe, vergesst es wieder. Aber ich wollte nur sagen, das Gleiche kann unterschiedliche Sachen bedeuten. Mir fällt eine Sache, wir können ja mal abwechselnd machen, mir fällt eine Sache ein, und zwar, wenn man dann jetzt vielleicht einen Song angefangen hat mit einem Thema oder einer Melodie oder so und dann sind Soli und man improvisiert und dann tippt sich irgendjemand so mit der flachen Hand oder so von oben auf den Kopf. Das heißt dann quasi Head und Head ist dann quasi die Melodie wieder, dass man das Stück wieder nochmal von vorne beginnt, dass die Melodie wieder kommt. Das ist jetzt so ein Zeichen, was mir einfällt, ist vielleicht auch eher Jazz-Session-Programm, keine Ahnung. Aber
Head kenne ich auch, aber das ist natürlich jetzt, würde sich dann wieder aus diesem Session-Kontext so ein bisschen rauslösen. So der Klassiker, wenn wir zum Beispiel nochmal in die Coda springen, kenne ich das auch relativ häufig, dass sich dann jemand auf den Kopf haut sozusagen. Aber die Coda muss nicht zwangsläufig die Melodie sein, sondern das, was halt in den Noten steht. Ja. Und das ist ja dann bei der Session nicht unbedingt ein Thema, würde ich sagen.
Ich hau mir auch manchmal mit der flachen Hand vor die Stirn der Session, aber das ist was anderes.
Ja, genau. Also ich würde sagen, so ein ziemlich offizielles Session, Zeichen bei der Session, nicht nur bei Session, sondern auch bei Gigs, also wo mal so ein bisschen freier ist, würde ich sagen, Faust in der Luft für jetzt ist auch mal gut, ne?
Ende. Ah,
so, Ende, ne? Also das ist auf jeden Fall Ende. Also wenn Sänger oder Sängerin Faust in die Luft hält, dann heißt das auf jeden Fall, das war der letzte Refrain, genau. Und genau, und das heißt bitte nochmal.
Genau.
Das ist total toll bestimmt für diejenigen, die nur zuhören.
Also stellt euch, das den macht quasi gerade, komm, hol das Lasso raus, wir spielen Cowboy und Indianer.
Piep, das wird weg. Das wird weggepiept, das finde ich erste Verwarnung.
Und genau. Es ist auch, ja, aber ich wollte es visualisieren für die Hörer.
Jetzt stell dir mal vor, jemand fährt gerade Auto irgendwie am Sonntag und
okay.
Ich übernehme keine Haftung, also für das, was da jetzt passieren wird an dieser Stelle. Anyway, also ich denke, das war's und klar, also das, was du gerade selber schon, als du gestikuliert hast, natürlich so mehr, weniger.
Geschwindigkeit ist auch manchmal so nach vorne legen, den Oberkörper oder so, wenn man den Schlagzeuger so anguckt und die laufen gerade alle weg, ne, und sich dann so nach hinten lehnt so ein bisschen, dass man sagt, komm, lass uns die mal versuchen, ein bisschen zu bremsen, so die laufen, sonst haben wir den Song gleich so schnell, dass im nächsten Refrain der Sänger, die Sängerin den Text nicht mehr unterkriegt.
Ich habe noch einen.
Ja.
Schulter zucken oder Schulter hochziehen und den Schlagzeuger, die Schlagzeugerin etwas fragend angucken, wäre für die Schlagzeugerin auf jeden Fall der Tipp, egal was ihr macht, jetzt macht es und macht es ein bisschen deutlicher. So im Sinne von, also es ist ja oft so, gerade wenn man so jetzt keinen Song jammt, den alle kennen, sondern wenn einfach jetzt wirklich so frei gejammt wird und dann wird ja oft gesucht, okay, Gitarrist fängt an, ein paar Leute sind so, ich höre jetzt erstmal ein paar Runden zu und wenn der Schlagzeuger, die Schlagzeugerin noch nicht ganz so erfahren ist damit, dann ist so, wird so ein Groove angefangen, wird wieder aufgehört und in dem Moment, wo gerade angefangen wird, wollen alle los und stopp und dann einfach machen. Also wenn man sowas kriegt, dann auf jeden Fall einfach mal geradeaus weiterspielen. Ist sowieso auch ein guter Tipp. Einfach mal geradeaus weiterspielen und den anderen erstmal ein bisschen Platz bieten, dass sie ein bisschen was ausprobieren können. Wäre ein guter Startpunkt, ne? Sag ich jetzt mal so.
Das, genau, du hast es jetzt im Session-Kontext gesehen.
Ja.
Ich habe es gerade so gesehen, so manchmal hat man ja, dass alle die Schultern hochziehen, weil irgendjemand ist falsch abgebogen im Song. Jemand hat weiter gesungen, obwohl der Gesang hätte aufhören müssen. Der Sängerin hatte schon die Faust in der Luft zum Ende. Und irgendjemand spielt aber aus Versehen weiter oder so. Und wenn dann einfach alle aufhören und warten, was passiert, dann ist schwierig. Und da ist ganz oft halt eben auch der Schlagzeuger, die Schlagzeugerin, derjenige, der irgendwie den Bus dann noch einparken muss in letzter Sekunde. Wenn der dann auch abwartet, dann ist schwierig. Genau, so hatte ich das gerade in meinem Kopf erstmal, genau. Aber im Session-Ding natürlich auch. Und da ist eben Zuhören auch ganz, ganz wichtig. Erstmal gucken, was machen denn die anderen und sich auch erstmal einfügen. Ne? Wenn jeder am Anfang direkt versucht, was total Verrücktes zu machen, dann findet man erstmal, glaube ich, keine gemeinsame Basis, gerade wenn man sich noch nicht so gut kennt. Mhm. Und so zuhören und das ist da schon wichtig auf jeden Fall.
Auch total wichtig ist, und das kommt natürlich mit der Erfahrung, da wird man auch wahrscheinlich ein, zweimal ein bisschen ins Klo greifen, ist so dieses Ding mit dem Aufhören. Das heißt nicht sofort jetzt, sondern zum Ende der Form.
Ja.
Also.
Genau. Faust in die Luft. Bruch.
Genau, so, ja. Ne? Also ganz wichtig, jetzt gibt es aber natürlich auch, ich werde keine Namen nennen, aber es gibt natürlich auch Solisten, meistens sind es halt die Sänger und Sängerinnen, die es anzeigen, weil die halt gerade auch beide Hände frei haben in der Regel. Da gibt es natürlich auch manchmal so Situationen, sagen wir mal, so ein klassischer Refrain hat 8 Takte. Wir sind so im 8. Takt auf der CZ3 und dann passiert das.
Ja.
So, also ich meine, das wirst du ja auch schon öfter mal erlebt haben, denkst so, okay, no look pass, stopp.
Also du meinst mehr ein Zucken als die Faust wirklich und im Prinzip eine Sekunde, bevor dann auch das Ende kommen muss.
Eher eine halbe, ne? Und da muss man halt einfach auch so ein bisschen schauen und gucken und ja, man muss ja, glaube ich, einfach mal auch 2-3 Mal so richtig ins Essen greifen irgendwie, ne?
Gehört dazu.
Ich hatte das mal bei einer Sängerin, die musste einen Auftakt geben, also die musste einen Einzähler geben.
Ja.
ganz schrecklicher Song, jetzt fährt gleich der nächste irgendwie die Leitplanke, I Will Survive, freies Intro. Ja, schon so Phantomschmerzen. Anyway, auf jeden Fall, so Intro lief und dann ist es so, dass die Sängerin hat eigentlich einen Takt, Auftakt, das ist super gerade, was sind ja nur Downbeats. So, ha, ha. Ach, und dann wird losgespielt. Ja, ja, genau. Ja. So. Und die war so ein bisschen unsicher und dann dachte ich, boah, die Lücke ist aber jetzt schon lang, das Sustain des Pianos ist schon lange ausgeklungen und offensichtlich erwartete sie, glaube ich, sowas wie einen Einzähler von mir und ich habe ihr dann versucht, durch visuelle Körpersprache, mach einfach und mach's deutlich und dann war sie irgendwie total unsicher und machte so viermal die Faust in die Luft und alle, also nicht nur ich, sondern alle, die ganze Band hat das natürlich als 1, 2, 3, 4 interpretiert, ja, also das ist schon sehr deutlich. Dann fingen sie auch an zu singen, aber das waren für sie irgendwie die Offbeats. Also sowas kann halt mal passieren, da kann sich halt keiner verschützen, ne? Boah, aber das war,
Das war hart, auf jeden Fall. Ich dachte, du hättest ganz kulant gesagt, kein Problem, kriegst einen Einzähler von mir, ich helfe dir. Vier.
Achso, das gibt's auch anders.
Was, wenn ich dir das Zeichen gebe, kennst du das?
Ja, Hand tut weh.
Nee,
Bridge,
ja, würde ich sagen. Ne? Genau, ja. So, also so eine gekrümmte Hand irgendwie, so ein bisschen nach Krampf aussieht, ist dann manchmal auch Bridge, beziehungsweise sowas, wenn man vielleicht bei einem Lied irgendwie, wenn es so ein Teil gibt, auf dem gejammt wird und dann gibt es aber noch die Hälfte, die danach kommt, wo aber wieder der Gesang ist oder sowas. Das wird dann heißen, so wie jetzt geht's weiter in den nächsten Teil oder eben in die Bridge oder sowas. Der fiel mir jetzt gerade noch ein. Ich glaube, das sind so die Zeichen und ansonsten ist es tatsächlich auch im Profibereich ja so, dass man für manche Sachen auch Zeichen verabredet, beziehungsweise vor allen Dingen noch wichtiger verabredet, wer das Zeichen gibt. Also wer leitet das Ende ein, wer gibt das Zeichen für einen Schluss, wer führt quasi ein Ritardando, also ein langsamer Werden am Ende, ist das der Gesang, ist das das Schlagzeug? Genau, also solche Sachen verabredet man dann schon auch mal.
Das fand ich auch super spannend bei dem Konzert, wo wir zugegen waren. Also wie die sich die Bälle in den Soli zugespielt haben und dann kam was. Manchmal konnte man das sehen, manchmal konnte man es auch gar nicht sehen. Und das, wow, wo kam das jetzt her? Das hätte ich gerne, flüstert da jemand im Talkback? Nein, sowas wird nicht passieren. Und falls du gleich mal in Uhr guckst, ich habe auf 30 gedrückt. Das ist
Wir haben noch ein bisschen Zeit.
Genau. Aber da fand ich das sehr spannend zu sehen. Auch so, die haben zum Beispiel auch ohne Einzähler gespielt. Ne? Also die einfach so auf einmal was da. So,
also
ne?
Das war eigentlich so ein Ding, wo man denkt, so macht man es nicht. Also der gute Dave Matthews hat ja gefühlt manchmal so zweimal mit der Schulter gezuckt und dann waren sie bam, alle auf der Eins. Also das war schon.
Ja, war schon ganz cool. Ne? So würde man das eigentlich nicht machen, aber die sind halt, ja, wie soll man sagen, das ist halt einfach deren Style so, ne? Und es funktioniert ja.
Und manchmal denkt man bei Bands, die sind total krass. Also ich habe das auch schon in verschiedenen Settings gehabt. Da müsst ihr euch immer im Hinterkopf behalten, dass da eventuell alle ein In-Ear haben und da läuft so eine Computerstimme und sagt, Chorus 3, 4.
Das ist schon wieder so Phantomschmerzen im Ohr.
Genau. Und dann spielen alle aus dem Nichts los in der Ding. Das sind krasse Musiker, aber sie hatten halt das Männchen im Ohr.
Ja, ich habe Phantomschmerzen gerade im Ohr.
Genau. Hast du noch eine Frage schon?
Ja, ich habe einige. Jetzt muss ich mal einmal hier mein Smartphone rausholen, weil ich sie gerade vergessen habe.
Da war noch eine, was passiert, wenn irgendwie der Strom ausfällt?
Ja, genau, die habe ich gesucht.
Die fand ich lustig, weil was passiert, wenn der Strom ausfällt?
Jan hat das gefragt.
Der Jan hat das gefragt. Ich habe da ein Ding in Erinnerung. Mit wem habe ich da gespielt? Das ist schon lange her. Ich glaube mit Nelson Müller, den ihr vielleicht als Koch aus dem Fernsehen kennt. Da mit dem habe ich mal in einer Band gespielt oder wir hatten zusammen eine Band, allerdings noch vor der ganz großen Karriere quasi. Und
vor deiner.
Da haben wir irgendwo gespielt und da ist der Strom ausgefallen, allerdings nur von der PA quasi. Das heißt, ich glaube, fast nur ich. Also die Bassanlage hatte auf jeden Fall noch Strom und das dauerte auch wirklich und es passierte gar nichts. Und ich habe dann irgendwann angefangen, irgendwelche komischen Sachen zu spielen. I like to move it und so. Und auf einmal war eine totale Party im Publikum, weil denen auch langweilig war. Ich weiß nicht, ob das eine Lösung ist, die man immer machen sollte, aber da passte das irgendwie. Und dann haben wir da mit quasi Bassmelodienraten die 10 Minuten überbrückt und die haben ein bisschen Party gemacht, weil ich konnte eh nichts tun. Ne? Also ich konnte nur warten, bis die Techniker und irgendjemand sagte, mach was und dann habe ich was gemacht. So halt. Ja.
Ich habe schon sehr viele, sehr unterschiedliche Stromausfälle erlebt. Sehr, also wirklich, also auch in sehr unterschiedlichen Dimensionen, also manchmal so klein. Und das ist auch so, dass ich quasi in dem Szenario auch einen Unterschied machen würde für Schlagzeuger. Also ich könnte natürlich super irgendwie was spielen, also ein Solo. Das geht aber zum Beispiel nur gut drin. Also sobald du draußen auf dem Platz bist, hört das halt irgendwie noch die erste Reihe so ein bisschen vor der Bühne und da ist das weg. Also das ist halt, wenn da zwei, drei Reihen stehen oder wenn es dann ein großer Platz ist, kannst du halt vergessen. Ohne PA ist der Drummer tatsächlich in der Regel fast das leiseste Instrument nach dem Sänger oder der Sängerin. Also das ist draußen halt, wenn du keine Reflexionsflächen hast, ist der Sound einfach weg und dann ist es halt auch Perlen vor die Säue. Und dann ist je nachdem, wie professionell die Crew ist, deswegen sagte ich gerade, ich habe schon sehr unterschiedliche Arten von Strom, in Anführungsstrichen Stromausfällen oder PA-Ausfällen gehabt. Ist das auch total toll, wenn du irgendwie da gerade dann was machst und dann hast du auf einmal so und dann ist es wieder weg und so, ne? Wenn da wieder irgendwelche Kabel irgendwie heiß gesteckt werden, also das Pegel drauf ist und so. Und da habe ich mir dann irgendwann auch gesagt, boah, nee, habe ich auch keinen Bock mehr drauf, dann halte ich jetzt auch mal so die Backen. Wenn es jetzt so drin ist, also hier zum Beispiel, wenn hier jetzt der Strom ausfallen würde, hätten wir ein großes Problem, aber wir könnten natürlich noch 10 Schlagzeug-Solos hören. So, das würde wohl gehen. Weil sich aber hier auch der Klang natürlich transportiert, man kann das hier gut hören und man kann mit der Raumakustik spielen, ne? Das wäre gar kein Problem. Und dann ist es ja auch die Frage, schlimm ist das immer dann, wenn das zum Beispiel so Veranstaltungen sind, wo vielleicht mehr als eine Band spielt, wie so ein kleines Festival und da gibt es einen strikten Zeitplan, wo klar ist, okay, Stage Clear Time und das ist fix und da passieren Probleme, das ist dann immer ein Riesending. Ich habe auf so einem riesen Open Air gespielt, bei Bochum auf dem Unicampus Fest, ich glaube Headliner waren H-Blocks. So, war ich super jung und da habe ich den ganzen Tag über gespielt und dann war ich nachmittags noch als Techniker irgendwie damit, so, keine Ahnung, was ich da gemacht habe, okay, im Stagehead und so. Auf jeden Fall kam irgendwann der Mischer von den H-Box, das war so 16 Uhr oder so und war so, weiß nicht, 10.000 Leute da auf dem Platz oder so. Und es war alles cool, das lief ja auch schon alles so und dann machte der irgendwie so eine Test-CD und schiebte den Fader von der PA hoch und sagte dann so, diese Anlage hat keinen Bass, wir spielen nicht. Genau, und er hatte recht, die Anlage hatte keinen Bass, die hatte bis 10 Minuten vorher war alles irgendwie total super, aber dann war das wohl so, dass...
Aber dann bist du als Techniker angefangen.
Genau, das war's. Nee, was passiert ist, das Festivalgelände wurde deutlich voller und dann haben quasi alle Imbissstände ihre Grills angemacht und es war zu wenig Strom, zu wenig Stromstärke da und das äußert sich dann so, dass nicht unbedingt die Sachen ausgehen, sondern dass die Leistung vor allem erstmal untenrum wegnehmen. Das war tatsächlich, also die PA klang, als hättest du irgendwie bei 200 Hertz einen Brickwall-Cut gesetzt und bis sie gefunden haben, was das Problem war, es hat auch erstmal ein ganz schönes Stück gedauert, irgendwann, ne, sind sie auf die Idee gekommen, wir gucken mal in der Stromverteilung, haben festgestellt, oh, ist zu wenig Saft und dann musste jemand von den Stadtwerken kommen und da irgendwie nochmal richtig ackern. Das war so ein bisschen auf Messerschneide, war sehr interessant, das zu sehen. Und dann war irgendwann, wie von Zauberhand, der Bass wieder da. Und sie haben auch noch gespielt, ne?
Verrückt.
Ja, aber um die Frage abzuschließen, es gab Situationen, da habe ich mal ein kleines Solo gespielt oder so und dann ist halt die Frage, wie lange dauert das, ne? Also manchmal ist das halt 30 Sekunden, ist wieder alles da und manchmal denkst du, ach, ich glaube, ich gehe mal pinkeln. So, und dann gehst du pinkeln, bist gerade auf dem Klo und dann jo, geht weiter. Klassiker, man wartet so 20 Minuten und siehst Leute panisch hin und her rennen, denkst, boah, ich muss eh pinkeln und ach komm, jetzt ist auch eh egal, ne? Und dann bist du gerade irgendwie, stehst in der Reihe und endlich bin ich da. Ja, jetzt geht weiter gespielt. Classic.
Genau, und aber irgendwie muss es immer weitergehen und erstaunlich ist ja dann auch oft, wie es einfach weitergeht und dass es geht. Also es muss ja dann doch was passieren, gerade wenn du einen komplett vollen Platz an Leuten hast, so bis die Energie dann wieder oben ist, wenn es einmal wirklich abbricht für 20 Minuten, das ist schon krass. Ne? Ich erinnere mich, dass ich mal Silvester in Boden meist, in diesem Wintersportort, habe ich Open Air gespielt bei minus 10 Grad mit Daniel Kübelböck.
Spaßig.
Und Daniel hat sich wir hatten natürlich alle so Winterklamotten an und so und Daniel hat sich bei einer komischen Bewegung auf der Bühne die Schulter ausgekugelt.
Oh.
Und ist einfach von der Bühne gegangen und war weg. Und wir wussten nicht, was ist. Also, und ich kannte halt die Background-Sängerin, weil ich mit der auch schon mal so Jobs gespielt habe, sage ich mal. Ja. Und dann habe ich mich nur zum Schlagzeuger umgedreht und gesagt, Billie Jean. Und dann hat er angezählt und dann haben wir halt irgendwie 3-4 Cover-Songs gespielt. Ja. Und in der Zeit ist hinter der Bühne das passiert, dass die den ins Krankenhaus fahren wollten.
Ah.
Und der Daniel gesagt hat, nee, muss weitergehen, mach mal hier einfach wieder einrenken. Ja. Und dann hat er sich die einfach mal eben kurz wieder einrenken
lassen. Habe ich genauso gemacht, nur war nach dem Gig.
Okay.
Einmal.
Ja.
Und das empfehle ich niemandem. Also ausrenken, weil danach muss wieder eingerenkt werden und das ist noch viel schlimmer.
Ja, und dann haben wir weitergespielt. Ich habe heute noch diese Hitze des Heizpilzes im Gesicht, aber leider eiskalte Füße.
Aber ich hab über Silvester auch mal so eine ultra krasse kalte Bühne gehabt, dann ja auch einen Heizpilz und dann haben die das in der Pause ausgemacht und es war instant von, oh, hier ist ganz angenehm, zu... Mein Gesicht friert ab. Also es ist sofort, also es ist draußen, es ist so krass. Also es war auch so -8, -9 und also das ist so brutal. Und er macht, das ist so eine Heizturbine gewesen, ja. Und der macht das aus und quasi eine Sekunde später denkst du, ich muss weg, ich muss irgendwo hin, wo so ein Heizpilz ist oder ne? Fair enough, ich kann ja dann trotzdem nicht in so einer Daunenjacke spielen, irgendwie ist super unangenehm. Ich habe dann trotzdem nur einen Hoodie und dann ist dann auch wirklich kalt, ne? Genau, aber
Haben wir noch eine Hörerfrage im Raum? Der Uli hat immer noch das Mikro in der Hand, der hat sich nicht mehr bewegt seit vorhin, ist mir aufgefallen.
Versteinert. Er traut euch. So, Jungen kommen wir nicht mehr zusammen. Andreas ist heute sogar dabei.
Ja.
Ja.
Ich hab noch, ich gucke noch mal eben. Genau, du kannst ja mal kurz überbrücken. Sag mal was Sinnvolles.
Ich will, mach erst das Zeichen, genau. Mach erst das Zeichen für Brücken, egal.
War's richtig?
Ah, sehr schön.
Genau. Ja, ich freue mich erstmal, dass so viele gekommen sind. Das ist ja schon irgendwie eine coole Sache und jetzt habe ich ja auch meinen ersten Live-Podcast mit Publikum dann erlebt.
Und wie fühlt es sich an?
Ja, ist verrückt. Das ist irgendwie ganz anders, als morgens den Rechner hochzufahren, sich da vor einen Bildschirm zu setzen, ins Meeting zu gehen quasi und dann da auf Aufnahme zu drücken.
Ja.
Ist schon irgendwie spannend, aber auch so mit Reaktion dazwischen finde ich sehr, sehr gut. Angenehm. Ja.
Okay, ja, interessant. Ja, für mich war es ja heute auch anders. Ich habe noch zwei Fragen, eine sinnvolle und eine weniger sinnvolle. Die sinnvolle Frage kommt auch noch von Jan und der fragt, hat so eine Pro-Kontra-Frage gestellt im Sinne von elektronische oder akustische Instrumente und ich vermute, das bezieht sich total aufs Schlagzeug und das wäre im Grunde genommen eigentlich eine eigene Podcast-Folge, was wirklich ein relativ komplexes Thema ist, aber ich versuche mal eine ganz kurze Antwort zu geben. Wann immer man die Möglichkeit hat, irgendwie Zugang zu einem akustischen Drumkit zu kriegen, man sollte diese Möglichkeit nutzen, auch wenn sie mit Kompromissen einherkommt und trotzdem sage ich jedem Schüler und jeder Schülerin immer, ein E-Drum-Set oder jedes Drum-Set ist immer besser als kein Drum-Set. Natürlich kann man irgendwie mit einem E-Drum-Set auch okay
Kannst
spielen.
Kannst du nicht Cajon spielen heute?
Kann immer jemand verhauen, bitte. genau, also das ist halt echt krass. Also ich weiß nicht, ob dir bewusst ist, wie verrückt dieser Unterschied ist. Also das ist wirklich, also ich sage jetzt mal, die Klassiker werden mich gleich erschlagen, aber du kommst mit einem guten Digitalpiano schon sehr, sehr nah an ein Spielgefühl eines Klaviers. Das kannst du bei einem E-Drum mit einem akustischen Drumkit nicht mal ansatzweise vergleichen. Das ist wirklich anders.
Auch damit zu spielen, weil du ja zum Beispiel, du kannst ja direkt daneben stehen und hörst halt, wenn du kein Monitoring hast, nur jemanden, der auf Plastik klöppelt, ne?
Ja.
Das mal gehabt, dass der Monitor ausgefallen ist beim Konzert mit E-Drums und dann hörst du ja nur irgendwie. Du hast ja kein Schlagzeug, ne?
Ja.
Das ist ganz schwer, sich daran zu orientieren.
Ja.
Und ich habe, wann ist das denn? Nächste Woche spiele ich wieder in hier Radiogottesdienst. Und ich glaube, WDR nimmt auf oder strahlt aus live sonntags morgens. Und da ist jedes Mal natürlich die Diskussion.
Was, Konkurrenz zu unserer Podcast-Folge?
Weil, oh, ich sag das wieder ab.
Also.
die geht ja schon um 7 Uhr online. Ich hoffe, dass, ich glaube, um
10
wird
der
immer ausgestrahlt.
Um 7 hört?
Ja, da sind immer, also es ist total verrückt, aber vielleicht sind das auch automatische Downloads, wenn du es abonniert hast, aber da sind immer schon 30 Leute, wenn ich um 8 Uhr da drauf gucke.
Thorsten, du hast es wirklich morgens? Gib mir mal das Mikrofon.
Tatsächlich, weil ich gehe sonntags morgens zum Bäcker Brötchen holen.
Ah.
Zu Fuß.
Ah.
Und was tue ich da? Den Kopfhörer auf die Ohren und Podcast hören.
Ach,
natürlich.
Krass.
das, ja, super, krass.
Wahnsinn.
Verrückt.
Ja, stark. Sieben Uhr ist ja auch schon echt sportlich, ne?
Ja, das ist verrückt. Auf jeden Fall ist da natürlich auch, weil Kirchen in Deutschland oder wahrscheinlich auch generell weltweit, außer jetzt so Mega-Churches in den USA, die vielleicht mit Liveband direkt konzipiert wurden, die sind ja nicht wirklich gebaut für Schlagzeug und elektrische Gitarren, sag ich mal, oder so. Und da kann, ja, manchmal geht's halt einfach nicht anders, ne? Das einfach, so leise kannst du gar nicht spielen. Also manchmal ist es schwierig und dann wird als Kompromiss gesagt, na gut, dann nehmen wir halt ein E-Drum-Set, ne? Ob man nicht leise doch so spielen könnte, das musst du beurteilen. Aber ich glaube, ich bin guter Dinge, dass der Nils, glaube ich, nächste Woche, ich bin guter Dinge, dass der Nils ein akustisches Set dabei haben wird.
Ja, also ich sag mal, grob umrissen habe ich es. Machen wir mal gerne mal eine eigene Folge drum, weil es ist wirklich ein Riesenthema und da kann man sich in den Details sehr, sehr, sehr stark verlieren. Aber sehr interessante Perspektive. Ich dachte wahrscheinlich, so für Leute, die mitspielen, wenn es jetzt nicht irgendwie Rock'n'Roll ist, ist das wahrscheinlich total angenehm, weil endlich ist mal Ruhe und so, aber ist wahrscheinlich
ja,
aber
das, auch. Das ist ja, als wenn einer auf seinen Schuhsohlen rumklöppelt, wenn du dann keinen Monitor hast oder wenn der Monitor ausfällt. Ja. Nur du hörst ja nichts mehr. Ne? Das ist ja fürchterlich. Also das war wirklich einer der schlimmsten Auftritte überhaupt, weil auch die Orientierung fehlt so ein bisschen dann. Ne? Dass es mit einem akustischen Schlagzeug passierte, das nicht.
Dann, nee, das stimmt. So, Marvin, ich muss nochmal deine Frage aufgreifen. Ist genug Bier da? Ab jetzt könnte es kritisch werden. Ja? Alles klar, gut. Und die andere sinnvolle, weniger sinnvolle Frage war noch, ist Mayonnaise ein Instrument?
Wie?
So,
ja. Okay.
Aber es ist auch, glaube ich, eher philosophisch gewesen.
Das Philosophie. Ah, du hattest hier auch, Philosophie, Psychologie hast du mir noch in Fragebogen geschrieben mit, wie ist das Fünf-Stufen-Modell?
Ja, da.
Kübler-Ross-Modell.
Ja, das Kübler-Ross-Modell. Ihr hattet es erwähnt letztes Mal. Ich war überrascht, weil hier meine Gattin Gabi ist halt Krankenschwester und wir haben damals zusammen natürlich alles gelernt. Ich kann es heute noch.
Ja, cool.
Und da war eben Trauerempfinden nach Kübler-Ross war nur fünfstufig. Und ich war jetzt überrascht. Ich hatte das zu den Akten gelegt nach ihrem Examen.
Ja.
Und das ist jetzt im normalsterblichen Umfeld um zwei Stufen erweitert wurde und eben als Modell für Akzeptanz oder eben Weiterentwicklung genutzt wird. Ich dachte erst, jetzt kommt Kübler-Ross-Trauerbegleitung.
Was kurz zusammengezogen.
So schlecht war die Folge gar nicht. Ja.
Okay.
Sehr, top. Fun Fact habe ich von einem Schüler bekommen, als ich in einer, ich sag mal, etwas für mich herausfordernden Phase gewesen bin, wo ich Dinge verändert habe. Und der war so ganz entspannt und sagte, ich schick dir mal einen Link, guck dir das mal an und so. Und genau, und da habe ich das her. Genau. Und es war total, aber es war, ne, wenn man sich das mal anguckt, das ist so ein Graph, da kann man das so ein bisschen sehen. Und wenn man dann mal einmal so durchgeht, erkennt man das natürlich sofort wieder.
Habe ich in der letzten Folge in den Shownotes habe ich das verlinkt, ne, dass man am Anfang bei Veränderungen erstmal Widerstand leistet,
Schock,
quasi Schock dann Widerstand etc. Ich habe es nicht auswendig, aber okay, da sind wir dann in der Psychologie-Folge und die Philosophie-Folge mit der Mayonnaise, die kommt dann irgendwie.
Die kommt noch, der Laden und Marvin dann mal als Special Guest ein irgendwie. Genau, Stories from the Road Part 3 oder so. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Sind einige hinzugekommen seitdem.
Ja,
gibt es sonst noch irgendwelche Fragen hier im Saal? Dann traut euch. Das ist quasi das letzte Klo vor der Autobahn.
Ansonsten freuen wir uns auf Second Hand.
Genau. Oh, komm mal, Melanie hat
noch
eine Frage.
Ja, ich hätte noch eine Frage an den Schlagzeuger Dustin.
Ja, hallo.
ich weiß nicht, ob es dir schon mal passiert ist. Falls ja, wenn du deine Sticks vergisst. Und du
vergessen?
Hast, ja, vergessen.
Okay.
Ist das schon mal vorgekommen? Und wenn ja, wie hast du improvisiert? Mit was?
Okay, das ist eine komplizierte Frage. Also, habe ich schon mal die Sticks vergessen? Nein. Also sagen wir, ich habe sie selber noch nie vergessen. Aber manchmal kommt man in Situationen, wo andere Menschen auch Verantwortung tragen müssen, die nicht Schlagzeuger sind. Und dann kann sowas schon mal vorkommen. Da war das, ich hatte bei einmal keine Sticks tatsächlich. Und das geht nicht. Also ich kann natürlich mit Händen spielen, aber das ist natürlich Quatsch. Also vor allem, weil das so ein Gig war, der lange gedauert hat. Also wenn das jetzt irgendwie eine Session gewesen wäre, dann hätte ich halt Handpercussion auf dem Drumkit gespielt. Das wäre schon gegangen irgendwie. Aber so auf so einem Schützenfest-Ding kannst du halt leider nicht 8 Stunden John Bonham machen. Das überlebt niemand. Und dann, keine Ahnung, ich würde gucken, ob ich irgendwas finde, was irgendwie aussieht wie ein Drumstick. Oder ich würde nochmal nach Hause fahren oder Freunde fragen. Oder Facebook oder Instagram fragen.
Ich wollte gerade sagen, ich habe mal in, habe ich das schon mal erzählt im Podcast? Egal, ich habe mal in Aachen gespielt und der Drummer kam an und sagte, Beckentasche. Und keine Becken ist ungefähr so schön wie keine Sticks. Und einen
kommt sehr drauf an.
Einen Facebook-Aufruf später war ein Aachener Schlagzeuger, der sagte, ja. Taxi ist unterwegs, bitte zahlen und nachher wieder hier vorbeibringen. Ja. Schönen Gig. So, der hat uns gerettet.
Ich glaube tatsächlich, das letzte Mal, als wir beide hier saßen, hier an diesem Ort, habe ich die Geschichte erzählt von der Show in Spanien, wo der Backline-Service keine Becken hatte und kein Bassdrum-Pedal. Ja. Und ich bis zum ersten Ton, also ich bin auf die Bühne gegangen und wusste nicht, ob das da sein wird. Weil davor noch irgendwie was anderes stattfand. Also ich bin da so auf Backstage so, es geht los, Intro, Wummern aus den Boxen und sehe so, okay, der schraubt da gerade dran rum. Und dann waren die Becken da. Aber auch total gut, war wohl offensichtlich nicht so richtig vom Fach. Also das Bassdrum-Pedal war noch nicht dran. Und das wäre so, damit würde ich anfangen. Das wäre schon das Wichtigste irgendwie. So top-down quasi, aber dann, ne, also so.
Also hast du im Intro das Bassdrum-Pedal noch dran geschraubt.
Nee, das hat er gemacht.
Hat er noch gemacht,
ja. Aber es war schon, also ich habe halt 4-3-4 Takte dann keine Bassdrum gespielt. Genau, und sowas kommt natürlich vor. Und also so Sticks ist natürlich schon sehr elementar. So Bassdrum-Pedal ist auch schon, je nachdem, was man für Mucke macht, beim Jazz-Gig wäre es jetzt fast egal gewesen. Also in der Bebop-Session wäre es keinem aufgefallen. So, wenn du jetzt aber natürlich so Elektro-Pop-Rock spielst, das ohne Bassdrum schon irgendwie, dann kannst du auch nach Hause gehen wieder sozusagen. Ich habe mal einen Hocker vergessen, das war sehr unbequem, weil wenn man, ne, also stell dich mal vor, haben alle hier im Raum so eine Vorstellung davon, was ein Schützenfest-Gig bedeutet? Okay, lange. Sehr viele Songs, sehr lang, sehr anspruchslos, ehrlich so gesagt.
Von 8 bis 1 bis 2 und dann kommt der Veranstalter freudestrahlend und sagt, Jungs, wir haben mit dem Vorstand zusammengeschmissen, wir buchen 2 Stunden Verlängerung.
Nein, genau. Und dann habe ich auf so einem, kennt ihr das noch aus der Schule? Diese Schulstühle.
Schön.
Und ich hatte aber Stufe 2, ich hatte nicht den mit der Rückenlehne, sondern das, ich würde sagen, im Bioraum der Runde, der Lehrerstuhl, dieser Runde, dieser aus Holz, der so quasi innen nach außen gewölbt war. Also quasi habe ich mich auf so einen Teller gesetzt. Das war das erste Mal, dass ich Rückenschmerzen hatte in meinem Leben. Ich weiß gar nicht warum.
Ah.
Genau. Waren auch nur 7 Sets an dem Abend. Aber sonst habe ich, also auf Holzklopfen, ich habe noch nie was Wichtiges vergessen, aber Menschen, mit denen ich spiele, haben schon oft Sachen vergessen, sehr oft, auch mal meine.
Auch mal deine, ja. Das habe ich auch mal gemacht. Da hat mir ein Gitarrist den Gitarrenamp mitgegeben und das war bei mir natürlich nicht Standard, für den nächsten Gig den Gitarrenamp einzupacken und dann kam ich da an und er sagte, wo ist denn der Gitarrenamp? Und ich so, welcher Gitarrenamp? Aber da hat uns auch ein anderer aus der Band, der wohnte quasi in der Stadt, ist kurz in die Musikschule gefahren.
Ja.
Shit happens.
Ja, passiert. Ja.
Deswegen immer, mittlerweile schreibe ich immer eine Packliste für heute auch, sonst würde ich wahnsinnig werden, die ganze Fahrt über, ob ich irgendwas vergessen habe, weil hier noch Kamerasachen dazukommen und so. Genau.
Ja, Packliste habe ich nicht. Weil mein Zeug ja immer so das Gleiche ist. Ich habe das einfach irgendwann systematisiert und ich weiß, wenn dieses Regal leer ist, habe ich alles dabei. Ist dann immer nur doof, wenn man beim Gig zum Beispiel ein Kabel verleiht und dein Hirn sagt, ja, ist immer alles da drin, ist immer alles da. Und dann, dann kommt sowas schon mal vor, aber meistens denke ich dann daran und fülle das wieder auf oder so. Aber ich habe das tatsächlich visuell gelöst. Klar ist, wenn diese Ecke leer ist, ist alles da. Und dann habe ich so für mich, bei einer Packliste ist es bei mir so, dann guck ich mal rauf, runter, rauf, runter. Das ist bei mir immer ein Loop. Und dann gucke ich doch dreimal, mache ich die Klappe auf. Die Beckentasche wirklich dabei.
Ah.
Ist so ein Ding bei mir irgendwie.
Ja, so hat jeder seine
Lösungen. So hat jeder sein Päckchen
zu tragen. Ja, genau so.
Genau.
Ja, Mensch, da scharren Leute mit den Hufen.
Ja, ich sehe schon. Jetzt Abbruch. Komm. Das ist übrigens auch ein offizielles Zeichen auf der Session. genau.
Den Halsabschneider.
Genau, den Halsabschneider. Aber beim Gig ist er doppeldeutig. Es könnte auch heißen Killing in the Name of.
So. Genau, jetzt geben wir es ihnen.
Wenn der Sebastian jetzt am Start, der müsste eigentlich auch gleich kommen.
Ja.
Genau, das war tatsächlich unsere Zeichensprache vor 2 Wochen. Das war gut, hat Spaß gemacht, war der letzte Song.
Sehr schön.
Danach war aber auch alles erzählt.
Ja, dann wünsche ich uns und euch hier im Raum jetzt gleich erstmal eine super Show zum Opener und dann eine schöne Session.
Ja.
Und allen da draußen noch eine schöne Woche.
Ja.
Und lasst ihr die Brötchen gleich schmecken, ne?
Ja, genau. Sehr gut. Spielen wir jetzt das Outro auch noch oder mache ich das dann digital?
Das machst du digital.
Mach ich dann, ne? Ja, was,
wird ja schneiden von vorne dran, da merkt keiner.
Achso, merkt keiner. Okay, gut. Ja, dann würde ich sagen, haben wir es.
In diesem Sinne?
Ja. Achso, Hauptsache groovt, ne? So.